die Verse ja von Kapitel 1. Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, von den Priestern in Anatot im Land Benjamin, zu dem das Wort des Herrn geschah in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Regierung. Und es geschah auch in den Tagen Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zum Ende des 11. Jahres Sedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zur Wegführung Jerusalems im 5. Monat. Das Wort des Herrn geschah zu mir so: Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Da sagte ich: Ach Herr, Jahweh, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Da sprach der Herr zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen, und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir: Was siehst du, Jeremia? Und ich sagte: Ich sehe einen Mandelzweig. Und der Herr sprach zu mir: Du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, es auszuführen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir zum zweiten Mal: Was siehst du? Und ich sagte: Ich sehe einen siedenden Topf, dessen Oberfläche von Norden her geneigt ist. Da sprach der Herr zu mir: Von Norden her wird das Unglück losbrechen über alle Bewohner des Landes. 17 bis 19. Du aber gürte deine Hüften, mach dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Erschrick nicht vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen in Schrecken setze. Und ich, siehe, ich mache dich heute zu einer befestigten Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, für die Könige von Juda, für seine Obersten, seine Priester und das Volk des Landes. Und sie werden gegen dich kämpfen und dich aber nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Bis dahin der Text. Wir wollen uns, soweit wir können, zum gemeinsamen Gebet erheben.
Guten Abend auch von mir. Wir haben heute das Thema der Prophet Jeremia, seine Zeit, sein Leben, seine Berufung. Über den Propheten Jeremia wird selten gepredigt. Vielleicht liegt das daran, dass sein Dienst in die Zeit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels fällt. Das war also keine Zeit eines euphorischen Aufbruchs oder großer Siege, sondern eine Zeit des Niedergangs und des Gerichts. Und darüber spricht man nicht so gern. Und das war schon zur Zeit Jeremias so. Und das ist heute nicht anders. Wenn das Wort Gottes in eine Zeit des Abfalls hineingesprochen wird, dann wird das selten positiv aufgenommen. Die Botschaft klingt so negativ. Aber dafür ist sie wahr. Aber Wahrheit ist heute nicht hoch im Kurs. Heute geht es um den Wohlfühlfaktor, um die Gefühlsebene, nicht um Fakten. Und deshalb hört man lieber Lügen, die gut sich anfühlen, als Wahrheit, die einem vielleicht herausfordert in seinem Leben. Vielleicht ist unsere Zeit also gar nicht so viel anders als die Zeit Jeremias. Und dann ist es auch für uns wichtig, ganz neu auf die Worte des Propheten Jeremia zu hören und sie in unsere Zeit hinein zu übersetzen. Die äußere Gestalt der Dinge, die verändert sich. Aber das Wesen der Dinge bleibt immer dasselbe. Es lohnt sich also auch für uns, auf den Propheten Jeremia zu hören und sein Buch mal wieder zu lesen. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal den Propheten Jeremia gelesen habt. Also mal wieder eine Leseempfehlung. Leider ist das Buch Jeremia nicht chronologisch geordnet, was den Zugang für uns heute erschwert. Aber der Inhalt ist es wert, diese Hürde zu nehmen. Schauen wir uns also zunächst die Zeit und das Leben Jeremias an. Die ersten Verse des Buches verorten das Wirken Jeremias historisch sehr präzise. Wir lesen Jeremia 1 ab Vers 1, Worte Jeremias des Sohnes Hilkias von den Priestern in Anatot im Lande Benjamin, zu dem das Wort des Herrn geschah in den Tagen Josias im 13. Jahr seiner Regierung und es geschah auch in den Tagen Joachims, seines Sohnes, auch König von Juda, bis zum Ende des 11. Jahres Zedekias, bis, noch präziser, bis zur Wegführung Jerusalems im 5. Monat dieses 11. Jahres. Wir können davon ausgehen, dass Jeremia bei seiner Berufung circa 20 Jahre alt war. Dann wurde er so um das Jahr 647 vor Christus unter der Herrschaft des gottlosen Königs Manasse geboren. Das Nordreich Israel wurde ja bereits im Jahr 722 vor Christus in die assyrische Gefangenschaft geführt. Also bei der Geburt Jeremias gab es bereits seit circa 75 Jahren nur noch das Südreich Juda. Das Nordreich war im Wesentlichen schon weggeführt. Und Jeremia wurde im 13. Regierungsjahr des Königs Josia von Gott berufen. Das war das Jahr 626 vor Christus. Sein Dienst beginnt also 20 Jahre vor der ersten Deportation Judas nach Babel. 20 Jahre vor dem, was uns in Daniel 1 berichtet wird, die Wegführung Daniels und seiner Freunde. 20 Jahre davor beginnt Jeremia seinen Dienst, liegt seine Berufung zum Propheten. Und Jeremia dient seinem Volk insgesamt gut 40 Jahre als Prophet. Die letzten 40 Jahre des Südreichs Juda vor dem Untergang. Aber das ist schon heftig. Das müssen wir uns klar machen. 40 Jahre prophetischer Dienst, die letzten 40 Jahre Judas, bevor es dann in die babylonische Gefangenschaft geht und der Super-GAU entsteht. 18 Jahre unter Josia, 11 Jahre unter Joachim, 11 Jahre unter Zedekia. Das ist so die grobe Einteilung seines Dienstes. Im Jahr 586, nach 40 Jahren vergeblichen Prophetendienstes, fällt Jerusalem, die Stadt und der Tempel werden zerstört und Juda ins babylonische Exil geführt. Für Jeremia folgt jetzt noch eine kurze Zeit des Dienstes an den im Land Juda übrig gebliebenen Juden. Und nach einem Attentat auf Gedalia, den Statthalter Babels, fliehen diese übrig gebliebenen Juden dann gegen den Rat Jeremias, das zieht sich ja durchs ganze Buch, nach Ägypten und nehmen Jeremia gegen seinen Willen mit. Und dort in Ägypten verliert sich dann seine Spur. Gott weiß, wir wissen es nicht. Also was merken wir uns, wenn wir jetzt den Dienst Jeremia so ein kleines bisschen für uns eintakten wollen, damit er nicht irgendwie so im luftleeren Raum hängt? Merken wir uns vielleicht drei Dinge. Erstens, Jeremias Dienst beginnt circa 100 Jahre, nachdem das Nordreich schon weggeführt ist in die assyrische Gefangenschaft. Sein Dienst dauert 40 Jahre. Die letzten 40 Jahre Judas vor dem Untergang, vor der Wegführung in die babylonische Gefangenschaft. Und sein Dienst teilt sich auf in 2 mal 20 Jahre, 20 Jahre bevor die erste Wegführung unter Daniel geschieht und dann 20 Jahre nochmal dieser Todeskampf Judas, bis dann bei der dritten Deportation Nebukadnezar Jerusalem dem Erdboden gleich macht. Also 20 Jahre kämpfen, ringen, Bußruf, immer wieder der Versuch, das Volk zurückzurufen zu Gott und es auf den Weg Gottes zurückzubekommen. Und dann 20 Jahre unter den letzten beiden Königen im Prinzip nur Sterbebegleitung eines sterbenden Volkes. Das ist der Hintergrund für den Dienst Jeremias. Der Schwerpunkt im Dienst Jeremias lag in den 22 Jahren unter Jojakim und Zedekia bis zur Zerstörung Jerusalems. Und hier stand Jeremia vor allem in der Auseinandersetzung, in der ständigen Auseinandersetzung mit falschen Propheten und von diesen propagierten falschen Hoffnungen und Illusionen. Das macht seinen ganzen Kampf aus. Diese letzten 20 Jahre, er sieht, wohin es führt und er zeigt es auf und die ganze Zeit über die Theologen seiner Zeit mit falschen Prophetien, mit Illusionen, falschen Hoffnungen. Dagegen kämpft er 20 Jahre an und niemand will ihn hören. Und das ist schon eine starke Parallele zu unserer Zeit. Jeremia hat das Gericht Gottes nicht nur angekündigt, er musste es selbst miterleben. Er musste erleben, wie man auf sein Wort nicht hörte und das Gericht Gottes über Juda kam. Er war mittendrin, als Juda in 3 Etappen ins babylonische Exil geführt wurde. Und er war mitten in Jerusalem, im Gefängnis, als die Stadt und der Tempel zerstört wurden. Mitten drin. Und das alles hat ihn sehr belastet. Er hat es Gott heftig geklagt und er wird deshalb der weinende Prophet genannt. Wir erfahren im Buch Jeremia viel über sein äußeres und inneres Erleben, so viel wie eigentlich nirgends sonst. Das ist ein ganz besonderes Merkmal dieses prophetischen Buches. Dieses Buch Jeremia ist nach den Psalmen übrigens das umfangreichste Buch der Bibel. Die Jahre der geistlichen Reformation unter der Herrschaft Josias, das war sicher die glücklichste Zeit seines gut 40-jährigen Prophetendienstes. Denn dies war die letzte Erweckung in Juda vor dem Untergang. Und in diese Zeit fällt auch seine Berufung. Josia und Jeremia waren übrigens ungefähr gleich alt. Wenn wir also etwas über das Lebensalter von Josia lesen, dann spricht das immer auch ungefähr dem Lebensalter von Jeremia. Die beiden wachsen parallel auf. Josia, der König, und Jeremia, der Prophet. Und der dritte im Bund damals war der Prophet Zephania, der unter Josia ebenfalls parallel zu Jeremia wirkte und von dem es ja im Buch der Bibel ein eigenes Buch gibt. Prophet Zephania, ich weiß nicht, wer das schon mal gelesen hat. Und auch Habakuk war ein Zeitgenosse Jeremias, auch von ihm gibt es ein eigenes Buch. Also merken wir uns das mal, Josia, Jeremia und auf der prophetischen Ebene Jeremia, Zephania, Habakuk. Dann haben wir so ein bisschen ein Verständnis gewonnen für die zeitliche historische Dimension damals. Jeremias Berufung zum Propheten ist von grundlegender Bedeutung. Denn hier bei seiner Berufung werden bereits die Weichen für seinen Dienst gestellt. Wir wissen, dass Jeremia im 13. Regierungsjahr Josias zum Prophetendienst berufen wurde. Das war das Jahr 626 vor Christus. Und bei der Berufung zum Propheten war Jeremia also circa 21 Jahre alt. Was auch noch interessant ist, als letztes so ein bisschen zum Hintergrund, während hier im Volk Gottes Jeremia zum Propheten berufen wird, besteigt parallel, zeitgleich, in Babel der Vater Nebukadnezars den Thron und führt Babel zur Weltmacht. Also während Jeremia hier heranwächst, wächst das babylonische Reich ran, was ja später dann auch Juda wegführen wird. Also die Bühne für den letzten Akt Judas wird von Gott hier vorbereitet, parallel. Hier Jeremia als Vertreter des Gottesreiches und dort der Vertreter dieser neuen aufkommenden Weltmacht, Babel. Und diese parallele Ausreife von Gottesreich und Weltreich ist auch ein Merkmal der Endzeit, ein Merkmal unserer Tage. Parallel wachsen hier diese zwei, Weltreich und Gottesreich, Gemeinde und Antichristentum, aus, auch heute. Damit kommen wir zur Berufung des Jeremia. Jeremia stammt aus Anatot. Anatot war eine der 48 Levitenstädte. Die Leviten haben ja kein eigenes Stammesgebiet bekommen. Ihr Dienst galt dem Herrn. Das heißt in der Bibel, dass ihr Erbteil der Herr ist und dass sie deshalb kein eigenes Stammesgebiet bekommen haben. Aber auch Leute, die dem Herrn dienen, müssen irgendwo leben und wohnen. Und deshalb haben die Priester, hat der Stamm Levi 48 Städte mit dem Umgebungsgebiet zugewiesen bekommen, wo die Leviten quasi zerstreut unter Israel lebten, auch mit der Aufgabe, dass sie überall natürlich dann hineinwirken konnten und sollten in das Volk. Anatot war eine dieser 48 Levitenstädte, lag circa 5 Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Also Jeremia ist aufgewachsen und hat gelebt in Anatot, circa eine Stunde Fußweg von Jerusalem. Jeremia stammt also aus einer Priesterfamilie und war von Kindheit an im Wort Gottes bestens unterrichtet. Und diese Vorbereitung war gut, war ein Segen, aber sie ersetzt keine persönliche Begegnung mit Gott. Aber Jeremia hatte diese persönliche Begegnung mit Gott. Wir lesen davon Jeremia 1 ab Vers 4. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkommst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich bestimmt. Ich liebe diese Formulierung. Und das Wort des Herrn geschah. Daran wird deutlich, wenn Gott in unser Leben hineinspricht, dann geschieht etwas. Gottes Wort ist Kraft. Es bringt Dynamik in unser Leben. Es verändert uns. Und hier macht es einen jungen Mann zum Propheten Gottes. Dabei wird hier in diesem Berufungswort Gottes deutlich, dass Gottes Handeln in unserem Leben viel weiter zurückreicht, als uns das oft bewusst ist. Wir merken es erst dann, wenn es in unser Leben tritt, und schreiben uns dann oft noch die entscheidende Bedeutung zu. Doch Gottes Handeln in unser aller Leben hat seinen Ursprung viel früher. Im souverän erwählenden Willen Gottes vor aller Zeit. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Und was hier Jeremia gesagt wird, das gilt auch für uns, die neutestamentliche Gemeinde. Wir lesen das bei Paulus in Epheser 1, die Verse 4 bis 5. Er, der Vater, hat uns in ihm, in Christus, auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien. In Liebe hat er uns vorherbestimmt
Zur Sohnschaft.
Durch Jesus Christus. Wozu? Für sich selbst. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ein starkes Wort, ein starkes Wort. Immer wieder neu. Einfach ganz stark. Erwählung bedeutet bei Gott also immer Erwählung zum Dienst. So war es bei Jeremia und so ist es auch bei uns. Gott hat uns erwählt für sich selbst. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Bei der Erwählung Gottes geht es nicht darum, erwählt für die Errettung, fürs Reich Gottes, für die bequeme, gute und erfolgreiche Lebensbewältigung. Gott hat uns erwählt für sich selbst. Und das ist das, was über unserem Leben steht. Für mich, sagt Gott. Ganz, ganz in die Nähe, ganz in die Beziehung für mich, aber auch ganz mir zur Verfügung. Das steckt da drin. Mir zur Verfügung. Für sich selbst. Zu seiner persönlichen Verfügung als seine Werkzeuge zum Dienst an andere. Also Erwählung bedeutet immer, ich bin erwählt für Gott zum Dienst als Werkzeug an anderen. Das steckt eigentlich biblisch hinter diesem göttlichen Programm der Erwählung. Zum Dienst an anderen. Doch die sind darüber nicht immer begeistert. Und deshalb kann dieser Dienst manchmal nicht nur anstrengend, sondern sogar gefährlich sein. Für Jeremia bedeutet seine Erwählung kein Leben im Erfolg, im Wohlstand, im Wohlergehen, sondern eher das Gegenteil. Wie oft bricht diese Not aus dem Herzen Jeremias heraus, dass Gottes Erwählung ihm manchmal geradezu zur Last wird? Bis heute. Bis heute bedeutet Nachfolge Jesu immer auch das Kreuz. Der Kernsatz der Berufung zur Nachfolge Jesu ist immer noch das Wort Jesu: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Da wird nicht irgendwie alles abgesenkt im Sinne, komm zu mir und alles ist happy. Nein. Verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Und Jesus hat, wenn er eingeladen, wenn er gerufen hat, hat er nicht irgendwie den Leuten was vorgemacht, sondern er hat manchmal so klar, so hart, so deutlich geredet, dass es geradezu hieß, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Und viele gingen weg. Und er sagt, die Füchse haben Höhlen, andere wissen, wo sie schlafen, ich habe nicht mal, wo ich mein Haupt hinlege. Das ist die Werbekampagne Jesu gewesen. Also nur mal, um deutlich zu machen, wie so ganz anders als alles, was heute weithin propagiert wird bei der Verkündung des Evangeliums. Wer Nachfolge Jesu ohne Kreuz verspricht, ist ein Verführer. Und deshalb ist das heute oft verkündigte Wohlstands-, Wohlfühl- und Event-Evangelium eben kein biblisches Evangelium, sondern Verführung. Und in Galater 1 können wir lesen, wie hart der Apostel Paulus mit jeder inhaltlichen Verfälschung des Evangeliums zu Gericht geht. Und in Philipper 3, Vers 18, nennt Paulus Christen mit dieser irdischen Orientierung des Glaubens sogar Feinde des Kreuzes. Nicht des Kreuzes Jesu, dass er am Kreuz gestorben ist, sondern Feinde des Kreuzes in ihrem eigenen Leben, in der Nachfolge. Also das sind schon klare Ansagen. Ganz anders als die weichgespülten Toleranzformulierungen unserer Zeit. Was wir bei Jeremia sehen, gilt bis heute. Erwählung bedeutet Erwählung zum Dienst, zur Nachfolge zum Kreuz, nicht zu einem Leben in Erfolg und Wohlstand. Als Paulus sich in Römer 9 ausführlich mit dem Geheimnis der Erwählung Gottes beschäftigt, da fasst er dies in dem markanten Satz zusammen, Römer 9, Vers 16. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Und so schwer sich unser menschliches Denken mit dieser Botschaft von dem souverän erwählenden Gott auch tut, es ist eine großartige Botschaft. Denn hier wird uns gesagt, dass Gottes Handeln in unserem Leben seinen Grund nicht in uns und unserem Verhalten, sondern in Gottes Willen hat. Das ist das Entscheidende. Es ist also eine sehr tröstliche Botschaft. Unser Leben ist gegründet in Gott und nicht in uns. Und das ist der Grund aller Heilsgewissheit. Wäre es anders, hätten wir alle keine Chance. Denn wenn es nur zu 1% in mir begründet ist, wird es an diesem 1% letztlich scheitern. Also Erwählung bedeutet, ich habe das festgemacht, bevor du deine ersten guten oder schlechten Sachen überhaupt tun konntest. Deine Erwählung, dein Heil, deine Berufung, spricht der Herr, ist in mir festgemacht, nicht in dir. Das ist also pures Evangelium. Von 3 Dingen spricht Gott, die er an Jeremia getan hat, lange bevor dieser geboren wurde. Er hat Jeremia erkannt, geheiligt und bestimmt. 3 parallele Verben beschreiben das Handeln Gottes an Jeremia. Und alle 3 Verben stehen hebräisch im Perfekt. Beschreiben im Hebräischen also einen von Gott her bereits bestehenden Zustand. Dieses Perfekt im Hebräischen bedeutet immer, das ist schon fertig, das liegt schon vor. Und das Paradox ist, dass in der Bibel manchmal Dinge im Perfekt beschrieben werden, die noch überhaupt nicht da sind. Und dann will die Bibel sagen, das ist bei Gott so, als wäre es schon da. Brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Das ist die Botschaft dieses hebräischen Perfekt. Alles ist bereits von Gott her da. Jeremia muss diesen Zustand also nicht herbeiführen, aber er muss ihn erkennen und sich in seinem Leben darauf einlassen. Das wohl auch. Schauen wir das Erste an. Gott hat Jeremia erkannt. Das Wort erkannt bedeutet viel mehr als ein intellektuelles Kennen. Dieses Wort wird auch für die intimste Beziehung zwischen Mann und Frau benutzt. In 1. Mose 4, Vers 1 zum Beispiel. Adam erkannte Eva. Und da haben die nicht zusammen gutes Buch gelesen. Ja, da geht es nicht um eine intellektuelle Ebene. Sondern hier wird das Einswerden von 2 Personen ausgedrückt in diesem Wort erkennen. Also der Wille Gottes besteht in der Einswerdung. Mit Jeremia und mit uns. Machen wir uns das klar. Gottes Wille besteht in der Einswerdung mit jedem Einzelnen von uns. Deshalb sagt Jesus, und es wird ja an vielen Stellen von Paulus dann auch genannt, wir in ihm und er in uns. Besser kann man diese Einswerdung nicht ausdrücken. Also bevor wir geboren wurden, gilt Psalm 139, Vers 1, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Und das ist so tröstlich, wenn wir an uns selber scheitern, wenn wir wieder enttäuscht sind von uns selber, weil wir es wieder nicht gebracht haben und weil wir wieder in die alten Fallen getappt sind. Wir sind enttäuscht und Gott ist es nicht, denn er hat sich in uns nie getäuscht. Er hat uns erkannt, schon von Anfang an, bevor wir auf die Welt kamen. Und das dürfen wir wissen. Enttäuscht sind immer nur wir von uns selbst, weil wir uns immer noch Illusionen von uns hingeben. Gott können wir nicht enttäuschen, denn er hat sich in uns nie getäuscht. Er wusste von Anfang an, wen er sich erwählt hat, als er uns berufen hat. Er wusste es viel besser, als wir es selbst wissen. Das Zweite, was wir lesen, Gott hat Jeremia geheiligt. Geheiligt bedeutet abgesondert für Gott. Das Verb heiligen bedeutet jemand oder etwas für eine bestimmte Aufgabe beiseite nehmen. Gott sondert Jeremia aus, um ihm als Prophet zu dienen. Heilige Menschen sind also keine perfekten, sündlosen Menschen, sondern Menschen, die Gott sich für seinen Dienst abgesondert hat. Gott hat Jeremia erkannt, Gott hat Jeremia geheiligt. Und das Dritte, Gott hat Jeremia zum Propheten bestimmt. Die Bestimmung seines Lebens bestand in seiner Berufung zum Prophetendienst. Wir suchen oft vergeblich nach der Bestimmung unseres Lebens, weil wir uns oft nicht von Gott bestimmen lassen wollen. Dabei können wir die Bestimmung unseres Lebens nur in und durch Gott finden. Wer sich von Gott bestimmen lässt, der findet auch die Bestimmung seines Lebens. Aber nur so. Wie reagiert Jeremia auf die Berufung Gottes? Wir lesen es in Jeremia 1, 6 und 7. Da sagte ich, ach Herr Jahwe, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Jahwe aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung. Denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen. Und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Jeremia reagiert auf die Berufung Gottes wie alle Menschen, die Gott beruft. Mit guten Gegenargumenten. So wie auch Mose, Gideon oder Jesaja bei ihrer Berufung. Allen Berufungen Gottes ist eins gemeinsam. Der Berufene hält sich selbst für völlig unwürdig und unfähig und sagt, Herr, nimm jemand anders, ich bin dafür definitiv nicht geeignet. Das ist die Reaktion durchgängig der Berufenen Gottes. Herr, ich doch nicht, das kann ich nicht. Und genau damit ist der Berufene ein geeignetes, brauchbares Werkzeug in der Hand Gottes. Für Gott ist es nicht ein Problem, wenn wir vor ihm stehen und sagen, Herr, ich habe nichts, ich kann nichts, ich bin nichts, was willst du mit mir? Das überfordert mich heillos. Das ist für Gott kein Problem. Für Gott ein Problem sind nur die Leute, die dastehen und sagen, jawohl, gute Wahl Gottes, jetzt kann ich den Laden endlich mal auf Vordermann bringen. Hätte eigentlich mich schon viel früher berufen sollen. Die Leute, die sind eine Gefahr. Die anderen, das macht Gott. Das ist ja das Geheimnis. Er will 100% seiner Kraft durch uns wirken lassen. Also ist nie unsere Schwäche für ihn ein Problem, sondern immer nur unsere vermeintliche Stärke ist das, was seine Kraft in uns blockiert oder einschränkt. Der Einwand Jeremias ist völlig berechtigt. Ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Jeremia war bei seiner Berufung circa 21 Jahre alt. Aaron, stell dir das jetzt mal vor, dein Alter. Das war quasi dein Alter, in dem Jeremia seinen Prophetendienst anfing. Also einfach nur mal so, um dich zu vergegenwärtigen. Für dich, aber auch mal für uns. Jetzt stellen wir uns mal den Aaron vor. Und der wird jetzt von Gott zum Prophetendienst berufen. Na, da stehen wir doch daneben und sagen, sag mal, was willst denn du, Pimpf? Ist ja wohl ein Witz. Nur mal, um euch klar zu machen, wie krass das war. Jeremia hört förmlich, wie die Leute sagen, was willst du Jungspund uns schon sagen? Du hast doch noch keinerlei Lebenserfahrung, nichts geleistet, komm erst mal in mein Alter. Aber wenn Gott einen Menschen für sich erwählt und in den Dienst stellt, dann spielt das Alter keine Rolle. Solange hier nicht die Hybris der Jugend, sondern die Stimme Gottes spricht. Und den Unterschied kann man daran erkennen, ob hier ein Geist der Demut oder ein Geist des Hochmuts spürbar wird. Im Neuen Testament steht Timotheus vor demselben Problem wie Jeremia. Aber allen jungen Dienern des Herrn gilt das Wort des Apostels Paulus aus 1. Timotheus 4, Vers 12. Lass nicht zu, dass jemand auf dich herabsieht, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen vielmehr ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Das ist nun auch interessant. Was stattdessen Timotheus tun soll, sei den Gläubigen ein Vorbild vielmehr in allem, was du sagst und tust. Also Gott lässt keine noch so vernünftigen menschlichen Einwände gelten. Er setzt einfach seine göttliche Zusage dagegen. Vers 8. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir. Um dich zu retten, spricht der Herr. Die Einwände Jeremias sind menschlich 100% berechtigt. Aber sie rechnen nicht mit Gott. Und fürchten müssen wir uns nur, wenn wir die Dinge ohne Gott angehen. Wenn Gott mit uns ist, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Dann sind wir immer auf der Seite des Siegers. Vers 9. Und der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Gott handelt an Jeremia. Er legt seine Worte in den Mund Jeremias. Und das ist der Wunsch jedes Verkündigers. Denn nur so werden wir wirklich zu Boten Gottes. Wo immer wir Gottes Wort verkündigen, wo immer wir Jesus auch im persönlichen Gespräch bezeugen, wo immer wir einander seelsorgerlich dienen, immer sollte dies unser Gebet sein. Herr, lege deine Worte in meinen Mund, dass ich nicht meine Worte, sondern deine Worte weitersage. Vers 10 spricht der Herr weiter. Siehe, ich habe dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche bestellt. Und jetzt hört mal, wozu? Um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Die göttliche Arbeitsplatzbeschreibung für den Dienst Jeremias besteht also in zwei gegensätzlichen Tätigkeiten. Zum einen ausreißen, niederreißen, zugrunde richten, abbrechen. Zum anderen aufbauen, pflanzen. Gott vergleicht Jeremias Dienst mit einem Bauern, der ja eben auch ausreißen und pflanzen muss in diesem Prozess der Bearbeitung landwirtschaftlicher Flächen. Und er vergleicht Jeremias Dienst mit dem eines Baumeisters, der niederreißen und aufbauen wird. Bevor ein Bauer Neues säen kann, muss er eben Unkraut und Steine auf dem Feld beseitigen. Und bevor ein Grundstück neu bebaut werden kann, müssen die alten Ruinen abgerissen werden. Jeremia soll also auf der einen Seite jede menschliche Illusion niederreißen und das Gericht Gottes ankündigen und auf der anderen Seite die Gnade Gottes nach dem Gericht verkündigen. Denn der eigentliche Bauer und Baumeister ist Gott selbst. der im Verlauf seiner Heilsgeschichte immer wieder in dieser zweifachen Weise handelt, in Gericht und Gnade. Jeremia ist nur der Bote, der dieses zweifache Handeln Gottes verkündigt. Beides haben wir zu verkündigen, Gnade und Gericht. Das eine gibt es bei Gott nicht ohne das andere. Und auch in unserem persönlichen Leben kann das Neue nur beginnen, wo das Alte in den Zerbruch geführt wird. Gott renoviert nicht die alten Ruinen unseres Lebens. Mit dieser Berufung Jeremias verbinden sich jetzt zwei grundlegende Visionen, die für seinen Dienst und die Botschaft tatsächlich jetzt die Grundausrichtung schon angeben. Die erste Vision, Jeremia 1, 11 und 12. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Was siehst du, Jeremia? Und ich sagte, ich sehe den Zweig eines Mandelbaums. Und der Herr sprach zu mir, du hast richtig gesehen. Denn ich werde über meinem Wort wachen, es auszuführen. Das ist also die erste Vision, die erste Grundlegung, die der Herr Jeremia jetzt für seinen Dienst mitgibt. Und was hier gesagt wird, ist ein Wortspiel im Hebräischen. Das hebräische Wort für Mandelbaum ist nämlich abgeleitet von dem hebräischen Wort für Wachen. Jeremias Vision des Wachenbaumes soll ihn also daran erinnern, dass Gott über seinem Wort wacht und es sich genau so erfüllen wird, wie er es durch Jeremia verkündigen lässt. Und das wird für Jeremia in der Auseinandersetzung mit den vielen falschen Propheten seiner Zeit zu einer ganz wichtigen Zusage. Jedes Wort Gottes wird sich präzise erfüllen. Gott selbst wacht darüber. Und in dieser Gewissheit dürfen auch wir das Wort Gottes bezeugen. Die zweite Vision, die der Herr Jeremia hier bei seiner Berufung grundlegend mitgibt, Vers 13 und 14. Und das Wort des Herrn geschah zu mir zum zweiten Mal. Was siehst du? Und ich sagte, ich sehe einen siedenden Topf, dessen Oberfläche von Norden her geneigt ist. Da sprach der Herr zu mir, von Norden her wird das Unglück losbrechen über alle Bewohner des Landes. Der siedende Topf signalisiert akute Verbrennungsgefahr. Er steht für das kommende Gericht über Juda. Und dieser Topf ist von Norden her geneigt. Das heißt, die Gefahr für Juda kommt von Norden. Gemeint ist hier Babylon. Babylon liegt zwar im Osten, aber die Truppen folgen bei ihrem Marsch gegen Juda den Handelswegen entlang dem Euphrat und kamen daher von Norden her. Die Warnung vor Babylon wird zum Grundelement in der Verkündigung Jeremias. Es ist eben wichtig zu wissen, aus welcher Richtung die Gefahr kommt. Von wo kommt die Gefahr? Für die Gemeinde unserer Tage. Auch heute ist es wieder Babylon, sagt die Bibel, diesmal aber im geistlich übertragenen Sinn. Offenbarung 17 spricht von der endzeitlichen Hure Babylon, die das Kommen des Antichristes ideologisch, religiös, zeitgeistig vorbereitet und begleitet. Dieses hurerische, religiöse Mischwesen, wo alles akzeptiert und integriert wird, ist die Richtung, aus der die endzeitliche Gefahr für die Gemeinde kommt. Doch das ist ein anderes Thema. Die Berufungsgeschichte endet mit einer Aufforderung und einer Zusage. Beides gehört bei Gott immer zusammen, Aufforderung und Zusage. Nie gibt es eins ohne das andere. Jeremia 1, 17, du aber gürte deine Hüften, mach dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Alles, nichts zurückhalten. Erschrick nicht vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen in Schrecken setze. Und siehe, ich mache dich heute zu einer befestigten Stadt, zu einer eisernen Säule, zu einer ehernen Mauer, gegen das ganze Land. Für die Könige von Juda, für seine Obersten, seine Priester und das Volk des Landes. Und sie werden gegen dich kämpfen. Dich aber nicht überwältigen. Denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu retten. Der Name Jeremia bedeutet übersetzt, Jahwe gründet, Jahwe festigt. So verbindet sich mit seinem Namen auch die Zusage Gottes für sein Leben. Wann immer man Jeremia mit seinem Namen angesprochen hat, hat man ihm zugleich wieder diese Zusage Gottes ins Gedächtnis gerufen. Jahwe ist es, der dich gründet und festigt. Und diese Zusage war bitter nötig. Denn das Leben Jeremias in den folgenden Phasen seines Dienstes wird von viel Widerstand, falschen Propheten, Unglauben und Verfolgung geprägt sein. Und das alles konnte der sensible und feinfühlige Jeremia nur durchstehen, weil Gott ihn immer wieder gründete und festigte. Das ist das, was mich auch erstaunt. Jeremia war nicht so ein Typ, bei dem alles abtropfte. Ja, so eine Eiche, die sagt, was kratzt mich, wenn sich da irgend so ein Wildschwein dran schuppert? Macht mir nichts aus. Je mehr Feinde, desto mehr lebe ich auf. So ein Typ war er nicht. Er war zart, feinfühlig, sensibel. Genau und den nimmt der Herr für diesen Dienst. Und das kann nur gehen, wenn der Herr selbst der ist, der ihn befestigt und gründet. Und dieser Herr ist auch der Fels und das Fundament unseres Lebens. In all den Stürmen, die persönlich oder auch zeitgeschichtlich noch auf uns zukommen werden. Wir in Christus und Christus in uns. Dieses Fundament hält in allen Stürmen unseres Lebens. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, danke. Danke, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dir nachfolgen, dir dienen dürfen. Vater, wir danken dir, dass du uns vor Grundlegung der Welt auserwählt hast. Wir danken dir, dass unser Heil, unsere Berufung nur festgemacht ist in dir und nicht in uns. In nichts, was wir tun oder lassen könnten, sondern ausschließlich in dir, in deinem Willen, deinem Plan. Danke, Herr. Und lass uns auch immer wieder bewusst sein, wofür diese Erwählung geschehen ist, für dich selbst. Dass wir das nie vergessen. Dass es keine Erwählung zu einem persönlichen, zufriedenen, zurückgezogenen Leben in persönlicher Heilsbefriedigung ist. Sondern dass du uns für dich erwählt hast. Zur Gemeinschaft mit dir und zum Dienst zur Verfügung für dich. Herr, und so wollen wir dir unser Leben immer wieder neu so zur Verfügung stellen. Ja, Herr, du bist und du sollst der Herr unseres Lebens sein. Und wir danken dir, dass du mit uns bist, dass du uns festigst und gründest in all den Stürmen unseres Lebens und dieser Zeit. Und dass du zu allem, was uns Angst macht, dieses fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, sprichst. So bergen wir uns in dir und danken dir und loben deinen Namen. Amen.